DW Menschen und Märkte.
Handelsabkommen geplatzt. Argentinien nach der Zahlungsunfähigkeit, Kursverluste an den großen Börsen und Crowdfunding für Schläfer. Herzlich willkommen zu diesen Themen beim Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. Sportler kennen das. Wenn man ganz kurz vor Erreichen der Ziellinie stürzt, ist die Niederlage umso bitterer. Ähnlich müssen sich die Vertreter fühlen, die seit Jahren bei der Welthandelsorganisation WTO verhandeln. Ihr Ziel, das erste globale Abkommen über Handelserleichterungen in der fast 20-jährigen Geschichte der WTO. Die war schon fast für tot erklärt worden, weil sie so lange keine Erfolge vorweisen konnte. Ende vergangenen Jahres dann die überraschende Wende bei einem Treffen auf Bali. Ein Kompromiss war erreicht, der Rest schien Detailarbeit. Doch in letzter Minute hat Indien die Verhandlungen nun platzen lassen. Rainer Hartmann aus Genf.
Es hätte das erste globale Abkommen werden sollen, um den weltweiten Handel zu erleichtern. Das erste Abkommen seit Bestehen der WTO, die sich vor 20 Jahren gegründet hat. Die Idee war, dass sich die Staaten vom Protektionismus alter Schule verabschieden und ihre Industrien nicht mehr vor der Konkurrenz aus dem Ausland schützen. Der grenzüberschreitende weltweite Handel sollte vereinfacht werden. Man wollte sich befreien von Bürokratie und Zöllen. Das, was vergangene Nacht in Genf gescheitert ist, wurde beim WTO-Gipfel in Bali im vergangenen Dezember auf den Weg gebracht. Fast 3000 Delegierte der 160 Mitgliedstaaten waren angereist, hatten tagelang beraten. WTO-Direktor Roberto Acevedo betonte, man müsse gemeinsam das System reparieren und stärken, dabei auf die Bedürfnisse aller Mitglieder reagieren in einer Weltwirtschaft, die sich verändert habe.
We must work together to fix and strengthen the system. And to ensure that it is responsive to the needs of the entire membership and of an evolving global economy.
Jetzt aber hat Indien das ganze Paket platzen lassen. Genau das hatte sich schon bei der WTO-Konferenz abgezeichnet. Warum Indien ein Wackelkandidat war, das hat WTO-Vizechef Karl Brauner schon vor Bali beschrieben.
Bei Agrar geht es unter anderem um die für Indien zulässigen Subventionen für die Landwirtschaft in dem Volumen zu überschreiten, wenn es darum geht, für arme Bevölkerung Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten oder in Zeiten von Krisen Nahrungsmittel insgesamt für das Land zur Verfügung zu stellen.
Globalisierungsgegner sagen, Indien habe sich erfolgreich gegen die Interessen der reichen Industriestaaten gewehrt. Andere Stimmen sagen, dass Indiens eigene Subventionspolitik die Armut im Land nicht besser machen werde. US-Außenminister John Kerry ist extra nochmal nach Neu-Delhi gereist, um die indische Regierung in letzter Minute umzustimmen und auf WTO-Kurs zu bringen. Vergebens. Die neue nationalkonservative Regierung in Indien setzt die Politik der alten sozialdemokratischen Regierung fort und hat den Deal tatsächlich platzen lassen. Da klingen die Worte des WTO-Chefs vom Bali-Gipfel heute fast wie Hohn, dass man der Welt zeigen müsse, dass die WTO auch multilaterale Deals zustande bringt.
We must send a clear and unequivocal message to the world that the WTO can deliver multilateral trade deals.
EU, USA und die Wirtschaftsverbände zeigen sich heute enttäuscht. Im Moment sieht es so aus, als sei die WTO in einer Sackgasse. Der Chef der Welthandelsorganisation hat alle Delegationen dazu aufgerufen, jetzt an einem Kompromiss zu arbeiten, wie immer der aussehen könnte.
Rainer Hartmann berichtete aus Genf. Gestern haben wir ausführlich über die Lage in Argentinien berichtet. Weil sich das Land mit klagenden US-Hedgefonds nicht einigen konnte, gilt es nun offiziell als zahlungsunfähig. Dabei ist das Geld eigentlich vorhanden und das Land auch grundsätzlich willig, seine Gläubiger zu bezahlen. Nur eben nicht diese beiden Hedgefonds, die Argentiniens Präsidentin gerne erpresserische Geierfonds nennt. Wie geht es nun weiter? Aus Buenos Aires berichtet Julio Segador.
Demonstrativ gelassen gaben sich am Tag nach den gescheiterten Verhandlungen mit den Hedgefonds die argentinischen Politiker, allen voran Wirtschaftsminister Axel Kicillof, von einer Staatspleite keine Spur. Viele dachten ja, dass nach dem 30. Juli Argentinien von der Landkarte verschwinden würde. Aber hier sind wir. Es sei eine atombetriebene Dummheit, Argentinien als Pleiteland einzustufen, erklärte der 42-jährige Wirtschaftsminister, der noch vor 2 Tagen in New York direkt mit den Managern der Hedgefonds verhandelt hatte. Die Bedingungen, wann ein Staatsbankrott eintrete, seien klar geregelt, so Kicillof. keiner der Punkte treffe auf Argentinien zu, da das Land die fälligen Raten überwiesen habe. Am Abend dann der lang erwartete Auftritt von Präsidentin Cristina Kirchner, die das Handeln der Hedgefonds mit Kriegsrhetorik umschrieb.
Los misiles, cuando son en la guerra.
Wenn im Krieg Raketen eingesetzt werden, kostet das oft viele Menschenleben. Kinder sterben, Frauen. Aber auch die Raketen aus der Finanzwelt richten Schaden an. Wir haben das 2001 bei der Staatspleite erlebt. Viele verloren ihr Leben, viele verloren ihre Träume und Illusionen. Cristina Kirchner ging nicht näher auf die Verhandlungen mit den Hedgefonds ein. Sie betonte aber, ihre Regierung sei weiter offen für Gespräche, aber nicht um jeden Preis. Sich dem Dialog zu verweigern, ist in der heutigen Zeit völlig absurd. Aber wir müssen unsere Rechte wahren, ebenso die Interessen des Staates. Wir halten am Dialog fest und werden 100% der Gläubiger auszahlen, aber auf gerechte, legale und nachhaltige Weise. Im Zentrum der Kritik der argentinischen Regierung stehen inzwischen der zuständige New Yorker Richter Thomas Griesa und der Schlichter Dan Pollack. Beide seien unfähig und parteiisch, erklärte Regierungschef Jorge Capitanich, der auch die US-Regierung nicht von der Kritik ausnahm. Das internationale Finanzsystem braucht dringend klare Regeln und eine wirkungsvolle Aufsicht. Es kann nicht sein, dass der Richter Fehler macht, keine Entscheidungen trifft, klar auf der Seite der Geierfonds steht, ebenso der Schlichter. Was ist das für eine Justiz? Wie unabhängig ist sie noch? Dafür ist der Staat verantwortlich. Das liegt in der Verantwortung der Vereinigten Staaten.
Noch ein Nachtrag. Der zuständige Richter in New York hat für den heutigen Freitag eine weitere Anhörung angesetzt. Von argentinischer Seite hieß es zuvor, das Land wolle in der Sache hart bleiben, sei aber zu weiteren Gesprächen bereit. Es bleibt also spannend. Anfang Juli kletterte der deutsche Aktienindex DAX über die Marke von 10.000 Punkten. Seitdem ging es bergab. Der DAX peilt nun eher wieder die Marke der 9.000 Punkte an. Gestern gab es den größten Tagesverlust seit 5 Monaten. An der New Yorker Börse sah es nicht viel besser aus, ebenso an anderen großen Handelsplätzen. Händler nennen oft die Unsicherheit wegen der Ukraine-Krise als Grund. Gibt es weitere? Eske Hicken hat sich an der Frankfurter Börse umgehört.
Auf dem Frankfurter Börsenparkett schauten heute viele Händler mit hochgezogenen Augenbrauen auf ihre Bildschirme. Der deutsche Aktienindex DAX brach bis zum frühen Nachmittag auf unter 9.200 Punkte ein. Die DAX-Kurve zeigte steil nach unten. Seit gestern sinken die Kurse unerwartet stark, auch in den USA. Fidel Helmer von Haug und Aufhäuser.
Die letzten 2 Tage waren schon überraschend schwach, aber das liegt eben an der aktuellen Nachrichtenlage.
Die aktuelle Nachrichtenlage ist von den zahlreichen weltweiten Krisen geprägt. Allerdings, viele der Krisen dauern seit Wochen und Monaten an, wie die in der Ukraine. Warum reagieren die Anleger also gerade jetzt so stark? Fidel Helmer meint, in den vergangenen Tagen seien besonders viele schlechte Nachrichten zusammengekommen.
Wir haben nach wie vor den Krieg in der Ukraine, wir haben den Krieg in Israel und Gazastreifen. Syrien ist fast ein bisschen in den Hintergrund getreten, dann beginnt in Libyen ein Konflikt. Und es bessert sich in keiner Weise und auf der anderen Seite kommen fast täglich neue schlechte Nachrichten hinzu, wie zum Beispiel Argentinien aktuell, die ja ganz anscheinend zahlungsunfähig sind.
Hinzu kommt, ein großer Teil der Aktien wird nicht mehr von Menschen verkauft, sondern automatisch von Computern. An Tagen wie diesen ein Problem, so Fidel Helmer.
Wenn ein Papier oder ein Index einen bestimmten Punkt erreicht, dann werden automatisch Verkäufe oder im Zweifelsfall auch Käufe ausgelöst. Und nachdem der Markt natürlich in den letzten 2 Tagen extrem nach unten gegangen ist, werden solche Punkte sehr schnell und sehr oft erreicht. Und das verstärkt natürlich den Trend noch mehr.
Auch in den USA sanken die Aktienkurse. Aber nicht nur der DAX stand noch vor wenigen Wochen auf dem Allzeithoch von über 10.000 Punkten. Auch die amerikanischen Aktienindizes waren noch vor kurzem auf historischen Höchstständen. Sophia Wurm, Aktienanalystin der Commerzbank.
Also gerade in den USA sind wir von Panik und großen Kursverlusten sehr, sehr weit entfernt. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, aber auch hier sprechen wir nicht von Panik oder von einer übergeordneten Abwärtsbewegung. Ganz im Gegenteil, schaut man sich die langfristige Lage im DAX an, ist die weiterhin gut. Man muss allerdings berücksichtigen, dass gerade jetzt mit Blick auf die nächsten Wochen wird es sicherlich bestenfalls eine Seitwärtsbewegung zwischen 9.000 und 10.000 Punkten werden.
Ähnlich sieht es auch der Chefvolkswirt der Bremer Landesbank, Volker Hellmeier. In den kommenden 2 bis 3 Monaten werde sich herausstellen, wie sich die Krise in der Ukraine entwickle, sagt er. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage günstig. Sie wird laut Hellmeier aber von den Krisen überschattet.
Wir haben super Daten aus Spanien bekommen. Wachstum höchste seit 2007. USA wächst mit 4%. Positive Überraschung. Aber wir haben ein politisches Risiko, das alles überschattet.
Sollte sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern, dann vertrauen viele Anleger darauf, dass die Notenbanken wieder einspringen und Krisenhilfe leisten.
Eske Hicken aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Wenn von einem Start-up aus Berlin die Rede ist, das sich Geld per Crowdfunding besorgt, dann geht es meist um irgendetwas Technisches, meist eine neue App für Smartphones und Tablets. Nicht so in der Geschichte, die nun Klaus Deuse erzählt. Die Gründer haben keine App entwickelt, sondern ein Bett aus Pappe.
Es gibt Dinge, die kann man nicht neu erfinden, wie etwa das Rad oder auch das Bett. Andererseits bietet ein Bett für einfallsreiche Geister Möglichkeiten, für diese Liegestätte ungewöhnliche Materialien zu verwenden, die neue Konstruktionen zulassen. Absolventen der Universität Wittenherdecke haben rund ums Bett einen Weg gefunden, einen Umzug im wahrsten Sinne des Wortes zu erleichtern, indem sie auf ein ganz leichtes Material zurückgreifen, und zwar auf Wellpappe. Ins Absatzvisier hat das Start-up-Unternehmen Room in a Box einen Kundenkreis genommen, der mobil sein muss, sprich häufiger auch schon einmal die Wohnung wechselt. Zu dieser Klientel gehören, so Unternehmensgründer Lionel Palm, auch Studenten.
Die ist auf jeden Fall studentenaffin, weil es ein super transportables Material ist. Man kann die Möbel, die man aus Wellpappe fertigt, sehr flach zusammenfalten. Sie sind sehr leicht und per Post verschickbar. Und die Möbel sind auch noch erschwinglich.
2 Bettvarianten haben die Unternehmensgründer Lionel Palm, Gerald Dissen und Christian Hinse im Programm. Und zwar in der Höhe von 20 und 40 Zentimetern. Mancher bette sich nun einmal gerne etwas höher als andere. Beide Ausführungen haben die Maße 200 mal 140 Zentimeter. Kostenpunkt 99 beziehungsweise 129 Euro. Eine Summe, die ein studentisches Budget nicht sprengt. Natürlich, sagt Gerald Dissen, habe man den Markt sondiert, bevor man sich zur Unternehmensgründung entschlossen habe. Dass eine Nachfrage nach ihrem Bettenkonzept besteht, das bestätigte den Jungunternehmern eine Crowdfunding-Kampagne, bei der mit der Bestellung von 130 Betten das erforderliche Startkapital zusammenkam. Überzeugt hat die Kunden, nach Einschätzung von Lionel Palm, offenbar auch die Konstruktion. Denn im Unterschied zu preisgünstigen Mitnahmemöbeln gibt es beim Aufbau des Wellpappenbettes kein Problem.
Unser Bett kommt bereits aufgebaut nach Hause und es lässt sich ganz einfach wie eine Ziehharmonika auseinanderziehen. Man legt die Matratze drauf und fertig ist es.
Zwar gibt es bereits diverse Möbel aus Wellpappe auf dem Markt, doch dabei handele es sich letztlich um Holzimitate, zu deren Konstruktion auch noch andere Materialien gehören. Im Unterschied dazu setzen die Start-up-Unternehmer komplett auf Wellpappe. Aus praktischen, aber auch aus ökologischen Gründen. Ihr Ansatz, so Gerald Dissen, lautete:
Wie kann ich denn jetzt daraus Möbel bauen, die aus anderen Rohstoffen so gar nicht herzustellen sind? Also wenn man sich zum Beispiel unser Ziehharmonika-Bett anguckt, dann sieht man da ganz viele Scharniere drin, die sich einfach aus der Wellpappe ergeben. Und dadurch lässt sich halt diese Ziehharmonika-Mechanik machen. Und das kann man vielleicht noch mit bestimmten Kunststoffen machen, auch mit bestimmten sicher Sonderverbundstoffen. Aber aus normalen Materialien, die sonst im Möbelbau genutzt werden, ist das gar nicht möglich.
Heraus kam ein nachhaltiges Bett ohne Chemikalien, Lacke, Metall oder Kunststoffteile. Die Wellpappe, die Room in a Box verarbeitet, besteht zu 85% aus Recyclinganteilen und zu 15% aus Frischfasern.
Wir möchten keine Wegwerfmöbel machen und deswegen beziehen wir eine Wellpappe von extrem hoher Qualität, die man so im Einzelhandel gar nicht kaufen kann.
Das Material, das die Bettenbauer von einem deutschen Hersteller beziehen, ist ökologisch hochwertiger und stabiler als das, das für die Produktion von Verpackungskartons verwendet wird. Verarbeitet werden bei der höheren Bettausführung rund 16 Quadratmeter Wellpappe. An der Stabilität lassen die Jungunternehmer nach einem Härtetest übrigens keinen Zweifel aufkommen.
Wir hatten da 26 hüpfende Leute drauf, das sind ungefähr 1,5 Tonnen Gewicht. Das heißt, man kann auch voll funktionsfähige Möbel aus dem Material bauen.
Die Lebensdauer dieser Liegestätte der etwas anderen Art, die bei Umzügen leicht zusammen und wieder auseinanderzuziehen ist, liegt bei 10 Jahren. Und damit nicht Trittbrettfahrer diese von ihnen entdeckten Vorzüge der Wellpappe ausschlachten, haben die Jungunternehmer Vorsorge getroffen und ihre Konstruktion zum Patent angemeldet. In der Wellpappe steckt für Room in a Box Mitgründer Lionel Palm aber noch mehr Potenzial, und zwar für die Möblierung eines ganzen Zimmers.
Als erstes werden wir das Konzept vervollständigen und das Zimmer in der Kiste fertig machen. Das heißt, als nächstes werden ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Regal kommen, und dieser Schreibtisch, der wird auch eine besondere Funktion erfüllen. Und zwar kann man drauf schreiben mit Whiteboard-Markern und das wieder wegwischen.
Mit einem Schwämmchen ist das auf der präparierten Fläche kein Problem. Was das Bett betrifft, genügt es, zum Staubsauger zu greifen und die Seitenflächen abzusaugen. Und da die Liegestatt kaum etwas wiegt, lässt sie sich ohne großen Aufwand verschieben oder anheben, um auch darunter zu saugen. Unter diesem Bett haben Wollmäuse, der Schrecken jeder peniblen Hausfrau, keine Chance.
Mit diesem Bericht von Klaus Deuse sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.